Ich lese den Predigttext aus Philipper 3, Verse 12 folgende. Paulus sagt: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Geschwister, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse alles, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lassen so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon jetzt erreicht haben, darin lasst uns auch leben. So das Wort Gottes. Leb schon jetzt mit ganzer Kraft für das grosse Ziel. Das ist im Grunde genommen das Thema von diesem Text, das ist das Thema von dem heutigen Tag, das Thema von Ostern. Leb schon jetzt für das grosse Ziel. Ich möchte das veranschaulichen an einer Geschichte. Vielleicht kennen noch ein paar Johnny Erickson Tada. 1967 ist sie verunglückt bei einem Badeunfall und kann seit diesem Augenblick die Arme nur noch bis zu einem bestimmten Grad heben. Das Einzige, was sie wirklich kann, ist den Kopf bewegen. Sie malt mit dem, sie schreibt Bücher, über 30 sind veröffentlicht worden, sind in 40 Sprachen übersetzt worden, über 3 Millionen Mal verkauft. Und sie hat im Jahr 2013 sogar den Titelsong von einem Film gesungen, Alone Yet Not Alone, wo unter der Kategorie Bestes Titellied für den Oscar Verleihung 2014 nominiert worden. Die Frau fasziniert mich, weil sie hat für ein Ziel gelebt. Und sie hat einmal Folgendes gesagt: Eines Tages werde ich durch die wunderbaren Wiesen laufen und hüpfen. Und wenn ich noch 60 Jahre umherrollen muss, es ist nur für kurze Zeit. Eines Tages werde ich rennen. Ich würde es jederzeit vorziehen, mein Leben mit Gott in diesem Rollstuhl zu verbringen, als ohne ihn auf meinen Füßen. Ich freue mich darauf, diesen Rollstuhl einmal zusammenzuklappen und Jesus überreichen zu können. Ich werde dann aufrichtigen Herzens sagen: Danke, ich hatte es nötig. Die Frau fasziniert mich. Sie hätte können in ihrem Rollstuhl kleben bleiben. Und ich merke, viele Menschen bleiben in ihrer Geschichte kleben. Sie hocken fest in ihrem Leben. Ja, leider, viele Christen bleiben kleben in ihrem Leben. Johnny hingegen war von einem Ziel angesteckt. Sie ist nicht stecken geblieben in ihrem Leben. Sie hat ein Ziel vor Augen gehabt. Für das hat sie gelebt. Die Lutherbibel, aus der ich den Predigttext vorgelesen habe, die überschreibt unseren Abschnitt ganz simpel mit «das grosse Ziel». Und die Frage ist, ja, welches Ziel meint denn da der Paulus? Es ist eben ähnlich gegangen wie an Karfreitag, dass man sich gefragt hat, was hat der Text um alles in der Welt mit Ostern zu tun? Philipper 3 ist das Auferstehungskapitel schlechthin. Im ganzen Kapitel geht es nur um die zentrale Frage, was hat die Auferstehung von Jesus Christus mit meinem Leben zu tun? Im Vers 11 geht der Paulus darauf ein und sagt, mein einziges Ziel ist in meinem Leben, nach der Auferstehung von Jesus Christus zu leben. Im Vers 10 sagt er, ich will die Kraft von Jesu Auferstehung schon jetzt in meinem Leben haben. Und ich will für das Ziel leben, für die Auferstehung von den Toten. Das ist das grosse Ziel. Um das Ziel geht es in unserem ganzen Text. Also es ist ein Auferstehungstext, ein Ostertext schlechthin. Und jetzt, von was um alles in der Welt redet Paulus, wenn er von der Auferstehung von den Toten redet? Um was geht es genau? Und ich möchte einen kurzen Exkurs machen, weil ich merke, viele wissen gar nicht, um was bei der Auferstehung geht. Die Juden, die haben nämlich schon bevor das Christentum gegeben hat, lang bevor Jesus gekommen ist, darüber nachdenkt, was mit der Auferstehung wird sein, was es genau ist, wie das wird sich vollziehen. Im Alten Testament hat es einige Stellen dazu, wo über die Auferstehung redet. Nicht viel, aber es hat gelangt, dass die Juden sich mega viel Gedanken gemacht haben und mega viel darüber geschrieben haben. Und sie haben sich gefragt, Wie wird das genau sein? Wann wird das kommen? Und warum wird das Ganze überhaupt passieren? Weil es hat keine andere Religionsgemeinschaft gegeben, keine andere Kultur, die an die Auferstehung geglaubt hat. Die Juden haben Folgendes betont. Sie haben gesagt, Gott hat die Welt gemacht und er hat sich vollkommen gedacht. Er hat unser Leib geschaffen, wo vollkommen sein sollte. Und jetzt, ja, leider leidet die Welt und leidet unser Körper. Wir müssen doch nicht allein auf uns schauen, auf unseren Körper, wo wir es merken, sondern wir können auch einfach in die Welt schauen und merken, irgendetwas ist nicht ganz in der richtigen Position mit dieser Welt. Die Griechen, die haben gesagt, okay, unser Ziel ist, die Welt möglichst schnell zu verlassen, möglichst schnell zu sterben und zuerst noch geniessen und dennoch dann irgendwie in die geistige Sphäre zu kommen. Die Juden, die haben, wenn man will, das Gegenteil behauptet. Sie haben gesagt, nein, das Ziel ist nicht Weltflucht, sondern das Ziel ist, dass am Ende der Zeit, ganz am Schluss, wenn Gott kommt und die Abrechnung macht, dass dann die Auferstehung von den Toten kommt. Und damit haben sie gemeint, dass dann Gott unser Leib wird vollkommen machen. Dass wir einen vollendeten, herrlichen Leib werden haben. Dass die Erde wird neu werden, wo es kein Leid mehr wird geben. Das heisst, die Juden, die haben ein felsenfestes Ja zu dieser Welt gehabt. Sie waren fasziniert von dieser Welt und von unserem Leib und von unserem Körper. Sie haben gesagt, Gott wird es einen Stück hinbringen, dass es wirklich herrlich ist. Das war die Vorstellung von der Auferstehung von der Tod. Also zwei Punkte. Ganz am Schluss der Zeit wird das eines passieren, ganz am Ende, und es wird Vollkommenheit geben. Wieder neue Körper, die man anlängen kann, aber vollkommen, ohne Leid. Und jetzt ist das Christentum gekommen. Und was macht das Christentum? Ostern hat behauptet, Auferstehung ist schon in einer Person vollzogen worden. Es gibt schon eine Person, die ist von den Toten auferstanden. Die hat schon ein verherrlichtes Leib. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat das Einzige in der Zeit das schon erlebt, wo alle Gläubigen mal am Ende der Zeit erleben sollen. Jetzt denkst du vielleicht, Matthias, okay, das mit der guten Schöpfung ist ja in Ordnung, könnte man sich vielleicht daran freuen, außer man hat Probleme mit dieser Welt und mit dem eigenen Körper. Aber eigentlich ist es ein schöner Gedanke. Aber was für ein Quatsch mit dieser Auferstehung. Willst du mir doch nicht sagen, dass die Auferstehung naturwissenschaftlich kann bewiesen werden kann? Nein, um das geht es mir gar nicht. Ich brauche die Auferstehung von Jesus gar nicht naturwissenschaftlich zu beweisen, weil ich ja behaupten, dass es etwas Übernatürliches ist. Es ist etwas, das naturwissenschaftlich nicht zu fassen ist. Es ist etwas passiert, das nicht nach dem Gesetz dieser Natur funktioniert. Aber ich sage jetzt mal von mir, ich muss es auch gar nicht naturwissenschaftlich beweisen. Mir genügt es, wenn ich zeigen kann, dass es zumindest historisch plausibel ist, dass an Ostern etwas Unglaubliches passiert ist. Ich merke, viele Christen denken, okay, ich glaube an die Auferstehung, obwohl es nicht ganz in mein Konzept passt und naturwissenschaftlich schon eh gar nicht mit den heutigen Gesetzen erklärt kann werden. Aber ich glaube halt irgendwie, du musst das auch glauben, wenn du das nicht glaubst. Aber so haben die ersten Christen nicht gedacht. Die Auferstehung war keine Glaubensfrage gewesen. Wo die Jünger auf Jesus gestoßen sind, ist das nicht eine Frage von ihrem Glauben, ob sie daran glauben, dass Jesus auferstanden ist, sondern sie haben plausible Gründe gehabt. Ich möchte vier Gründe nennen und die euch an die Hand geben, warum es plausibel ist, historisch, dass Jesus auferstanden ist. Das Erste, Jesus ist beerdigt worden am Karfreitag. Am Ostersonntag ist er auferstanden. Das Grab war leer, man konnte das Grab anschauen. Jetzt, das Faszinierende an der ganzen Geschichte, es hat nie einen Grabkult gegeben um Jesu Beerdigungsstätte. Es hat keine sogenannten Jesus Freaks gegeben im ersten Jahrhundert, die gesagt haben, komm mit Pilgern zum Grab von Jesus, dort, wo er danach auferstanden ist. Das hat es nicht gegeben. Man weiss bis heute nicht exakt, es gibt einfach Vermutungen und Grabeskillen, weiss bis heute nicht exakt, wo Jesus beerdigt worden ist. Es hat keinen Grabkult gegeben, wie es sonst bei allen grossen heroischen Männern hat gegeben und Frauen, die gestorben sind. Das Erste. Das Zweite. Viele sagen, ja, Jesus ist gar nicht auferstanden, lieblich, sondern er ist einfach irgendwie erhöht worden. So hat man nämlich von den Cäsaren geredet oder von den grossen griechischen Göttern, dass man gesagt hat, die sind einfach irgendwie, nachdem sie gestorben sind, ins Pantheon gekommen, sind vergöttlicht worden. Und das ist mit Jesus passiert. Er ist also wie eine Art erhöht worden, weggenommen worden. Und dann die Jünger haben einfach davon angefangen zu reden, hey, wir glauben, dass mit Jesus etwas Grosses passiert ist, und dann haben sie halt von der Auferstehung geredet, weil sie das entweder als Halluzination wie erfahren haben oder halt als Hoffnung in sich verankert haben. Aber weißt du, das ist völliger Quatsch. Es gibt in der ganzen Geschichte keinen Hinweis, dass man von Auferstehung geredet hat und damit wollte sagen, dass jemand einfach in den Himmel gefahren ist. Für das hat es tausend andere Wörter gegeben. Aber man hat nie von Auferstehung geredet. Wenn man von Auferstehung geredet hat, dann hat man immer gemeint, jemand ist aus dem Tod zurückgekommen und hat einen verherrlichten Leib gehabt, der nicht mehr gezeichnet war vom Tod und niemand gestorben ist. Immer wenn alle Juden, auch wenn Griechen von Auferstehung geredet haben, dann haben sie gemeint, physische Auferstehung, wieder rausgekommen aus dem Tod, und zwar so verherrlicht, dass man nicht mehr stirbt. Für das andere hat man andere Wörter gebraucht. Das dritte, Jesus hatte so eine Bewegung gehabt mit seinen Jüngern und war unterwegs gewesen mit seinen Schülern und hat gesagt, ich bin der Messias. Ich bin die Person, die Gott braucht, um sein Volk zu retten. Und solche Bewegungen hat es en masse gehabt zur Zeit von Jesus, vor ihm und auch nach ihm. Und bei all diesen Bewegungen ist Folgendes passiert. Der Anführer ist gestorben, oftmals ist er gekreuzigt worden oder hingerichtet worden von den Römern oder von den Juden. In keinem einzigen Fall wäre der Anhänger von so einem Messias in Sinn gekommen, zu behaupten, ihr Führer, ihr Messias, sei wieder aus dem Tod auferwacht. Das hat es nicht gegeben. Sondern all die Reformbewegungen, die es gehabt, die sind alle untergegangen. Eine einzige Bewegung hat es geschafft, bis heute zu überleben. Das Christentum. Und das ist der letzte Punkt. Niemand, absolut niemand, weder Griechen noch die Juden, sind davon ausgegangen, dass irgendjemand in der Zeit wieder vom Tod auferstehen sollte. Die Juden, die haben immer gesagt, das passiert am Ende der Zeit. Und die Griechen haben gesagt, du spinnst, das passiert überhaupt nicht, Auferstehung von den Toten. Niemand, weder Griechen noch Juden noch Römer, hat behauptet, jetzt in der Zeit gibt es eine Auferstehung. Und wisst ihr was? Das ist der Grund, wieso, wenn wir die Ostergeschichten lesen in der Bibel, dass alle Leute erstaunt sind, wo sie hören, Jesus sei auferstanden. Selbst die Jünger, wo Jesus ihnen begegnet am Ostertag und sagt, hey, da bin ich bin auferstanden. Die erste Reaktion von ihnen ist, stopp, das kann nicht sein. Sehen wir einen Geist? Sie selber sind nicht davon ausgegangen, dass es Auferstehung gibt. Sie sind erst nach und nach davon überzeugt worden. Das sind die vier Gründe, wieso man plausibel davon ausgehen kann, dass an Ostern etwas passiert ist. Sonst würde es Christentum gar nicht geben. Sonst würde es die Fegmänner da für Utica nicht geben. Es sind verschiedene Gründe. Und der Paulus sagt jetzt, hey, ich bin überzeugt von dieser Auferstehung. Ich habe plausible Gründe. Und ich will alles daran setzen, schon jetzt dafür zu leben, für das Ziel, dass auch ich einmal am Ende der Zeit werde auferstehen von den Toten. So wie Jesus auferstanden ist von den Toten. Der Paulus ruft der Gemeinde zu und der Paulus ruft ihr zu, lebt schon jetzt mit ganzer Kraft für das grosse Ziel. Und dann höre ich, ja, wie genau soll das sein? Was wird passieren? Was heisst denn das, wenn ich von den Toten auferstehe? Und wie soll ich jetzt schon für das Ziel leben? Ich merke, viele Christen reden davon, dass sie sich darauf freuen, wenn sie sterben, bei Jesus ziehen, in den Himmel zu kommen. Wir haben zwei, drei Stellen in der Bibel, die von dem reden, dass wir in den Himmel werden kommen oder im Paradies bei Jesus werden sein. Aber es ist die Minderheit. Und ich weiß, vielleicht ist es für dich eine erschreckende Botschaft, dass es anders ist. Aber die Mehrheit der Bibel redet auch davon, dass das Ziel ist, dass man von den Toten auferstehen. Das Ziel ist nicht, nach dem Sterben einfach bei Jesus irgendwo zu sein, wo man nicht genau weiß, irgendwo auf welchen Wölkchen. Sondern das Ziel ist, dass man wieder von den Toten auferstehen. Dass man wieder springen und hüpfen, wie es Johnny gesagt hat. Dass sie meinen Schwert können, den Rollstuhl zusammenklappen und sagen, danke, ich habe ihn nötig gehabt. Und sich darauf freuen, dass sie einen neuen Körper hat. Was ist denn genau mit diesem neuen Körper? Die Juden wiederum haben sich mega viele Gedanken darüber gemacht, wie der neue Körper wird sein. Sie haben drei Sachen gesagt. Das erste war, was sie gesagt haben, es wird ein vollkommener Leib sein. Der Leib, den du jetzt hast, dein Körper, den du jetzt hast, ist prägt von Neid, Eifersucht, Hass, Scham, Enttäuschung, Verletzungen. Der ist prägt von diesen Aspekt. Und du erlebst das fast jeden Tag irgendwo. Und wenn du die Augen auftust gegenüber deinem Leben, wirst du merken, oh ja, ich leide eigentlich daran. Und ich versuche alles, das Leiden irgendwie zum Gehen. Die einen dann zum Gehen, indem sie vor allem das Positive sehen und gute Sprüche klopfen. Die anderen sind eben die, die dann depressiv werden. So haben wir alle unsere Strategien. Und die haben gesagt, es wird ein Moment kommen, wo es eine vollkommene Liebe wird geben. Wo das wird nicht mehr unser Leben prägen. Neid, Eifersucht, Streit, Hass, dass man jemanden doppelt findet. Das Zweite, und das ist mega faszinierend. Sie haben gesagt, im Moment, wo du wirst auferstehen von den Toten, wo du wieder deine Liebe wirst bekommen, wirst du eine vollkommene Liebe bekommen, aber wird am Anfang noch Zeichen von deinem irdischen Leben an diesem Leib sehen. Sprich, Narben, die du aus deinem alten Leben gehabt hast, werden wir am Anfang noch sehen, die werden erst mit der Zeit weggehen. Warum haben das die Juden gesagt? Sie haben das aus folgendem Grund gesagt, nämlich, dass man sich wiedererkennt. Dass ich kann sagen, ah, okay, das Muttermal, das kenne ich vom Andreas. Perfekt, du musst Andreas sein. Mit der Zeit wird das weggehen, weil wir ein vollkommenes Leib werden haben. Checkst du, wieso, wo Jesus auferstanden ist aus dem Tod, wenn er seine Leidensmal hat gesehen? Wir konnten ihm noch in die Zeit erlangen. Wir konnten seine Nägel mal und Fuß mal sehen, wo die Nägel durch eingeschlagen haben. Weil am Anfang noch bei unserem verherrlichten Leib, obwohl er nicht mehr an die Naturgesetze gebunden ist, man noch die Leiden vom alten Leben sieht. Das Letzte, wir werden einen wirklichen Körper haben. Wir werden nicht irgendwo vergeistlicht sein, sondern wir werden uns können anfassen, wir werden uns können umarmen, wir werden können rennen, hüpfen, singen, spielen. Wir werden auf einer neuen Erde sein, die verherrlicht ist. Das ist das Ziel des Christentums. Und ich weiss, seit etwa 400 Jahren, seit der Aufklärung, wird immer etwas anderes predigt oder gesungen. In vielen Liedern redet man davon, oh, ich möchte endlich im Himmel sein oder endlich bei Jesus sein. Aber das eigentliche Ziel, das die Bibel in der Mehrheit davon redet, ist, ich möchte eine neue Liebe haben, Jesus damit dann verherrlichen, wo ich von Angesicht zu Angesicht sehe. Paulus sagt, dafür lebe ich schon. Ich will jetzt schon so leben, als ob ich diese Liebe hätte. Ich will jetzt schon dagegen kämpfen, dass ich Neid habe, Eifersucht, Streit, Hass, dass ich mich entzweie mit anderen Leuten. Und ich will nicht sagen, okay, ich bin jetzt gläubig geworden, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Ostern. Und jetzt warte ich, bis endlich mein Leben zu Ende ist und bis die Welt zu Ende ist. Das war nicht die Erwartung der Christen. Die Christen haben erwartet, dass das Leid von meinem Leben zu Ende ist und das Leid von dieser Welt zu Ende ist. Aber nicht der Leib selber oder die Welt selber. Der Paulus sagt, lebe ganz danach. Hock nicht einfach an und denke, okay, ich warte in die Trübsal die schweren Stunden von meinem Leben, wo so viel mir angetan ist worden und hoffe darauf, dass Jesus dann irgendwann, dass ich sterbe und schnell bei Jesus bin. Vielleicht hilft dir ein Bild dazu. Wenn du an eine Party gehst und du wirst vom Gastgeber begrüßt und der sagt dir, hey, ich habe den Champagner schon kalt gestellt. Und das sagt er zu jedem Gast, der kommt. Dann will er nicht, dass alle Gäste sich in den Kühlschrank zwängen. Sondern was er will, er ist Vorfreude darauf zu wecken und dass man in dieser vorfreudigen Warte ist, ja, in dieser Party ist, bis der Moment kommt, wo der Champagner aus dem Kühlschrank geholt wird und gebracht wird. Das ist das Christenleben. Nicht möglichst schnell irgendwo dorthin zu flüchten, wo es fertig ist, im Himmel, sondern darauf zu warten, dass der Auferstehungsleib kommt. Leset das Kapitel Philipper 3, aus dem ich jetzt predige. Ganz am Schluss kommt das, Vers 20. Wir warten darauf, dass Jesus vom Himmel kommt, wo er jetzt ist, unsichtbar in die Welt. Das ist das Ziel. Und dann wird die Auferstehung von den Toten kommen. Paulus sagt, ich will schon jetzt dafür leben. Und jetzt ist die Frage, ja, warum Paulus? Warum sollen wir uns so unglaublich anstrengen, schon für das zu leben? Was ist der Sinn hinter der ganzen Geschichte? Vers 12 sagt uns, er sagt es an sich selber, schaut, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht vollkommen, aber ich will dort darauf arbeiten. Anders gesagt, sagt er, schaut, ich weiss, dass Christen immer noch streiten und immer noch nicht perfekt sind. Darum lebt schon jetzt, als wären ihr Mitglieder dieser zukünftigen Welt. Weil er weiss, dass Christen nicht perfekt sind, sagt er, ihr braucht ein Ziel, so zu leben, wie es nicht mal sein wird. Eigentlich sagt er Folgendes: Hey, wenn ihr euch jetzt schon beißt und fresset, wo ihr auf der Welt sind, obwohl ihr gläubig sind, wie soll denn das aussehen nach der Auferstehung von den Toten, wenn ihr verherrlichte Liebe habt und dann aufeinander losgeht? Das wird ein Fight auf höherer Ebene sein. Da sind wir nämlich alle viel perfekter und können viel besser fighten gegeneinander. Wenn ihr daran denkt, dass ihr mal in der Auferstehung von den Toten wieder einander sehen, einander können und umarmen könnt, dann lebt schon jetzt, als wäre das die Realität. Und der Paulus sagt, das will ich ergreifen. Ich will danach jagen. Ich will mich zwingen, das zu machen. Eigentlich sagt er, ich schlage mich selber, dass ich so lebe. Ich schlage mich selber, dass ich so lebe. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Matthias, halt. Wir sind doch gerettet, oder das Christentum sagt, man ist gerettet allein aus Gnade, ohne dass man irgendetwas macht. Man ist gerettet, nicht weil man etwas gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber was die Bibel sagt, ist Folgendes: Wir sind gerettet, dass wir etwas machen. Ich hoffe, man versteht den Unterschied. Wir sind nicht gerettet, weil wir etwas machen, sondern Christen sind gerettet, dass sie etwas machen. Und ich sage es auf zwei Arten und Weise. Ich sage es einmal abstrakt, weil ich es ein bisschen abstrakt liebe. Und ich glaube, es hat auch Personen, die lieben es theologisch und abstrakt. Und dann, für die, die mit dem nichts anfangen können, bringe ich ein Bild, das ganz pragmatisch und einfach ist. Und du kannst auswählen, welches dir besser passt. Als zuerst Theoretische. Die Bibel redet davon, du sollst dein Heil bewirken. Philipper 2, gerade vorher im Kapitel sagt das der Paulus. Du sollst dein Heil bewirken, weil du feststellst, dass Gott in deinem Leben schon am Wirken ist. Die Bibel macht die Heiligung, macht das Leben nach dem Heil von deinem Glauben abhängig, weil die Heiligung von der Souveränität Gottes abhängig ist. Weil Gott in dir schafft, darum schaffst du. Also das war jetzt der theoretische Teil, ich finde den fantastisch. Jetzt kommt der pragmatische Teil. Du kennst wahrscheinlich die sogenannten Trapezkünstler im Zirkus, wo das zweite grandiose Sprünge machen und extrem kunstvolle Moves in die Luft ziehen. Sie machen Saltos und heben einander wieder. Das geht nur deshalb, weil es den sogenannten Trapezgriff gibt. Sie geben sich nämlich nicht die Hand, um sich zu heben, sondern sie ergreifen jeweils den Unterarm vom Kollegen. Warum? Der Grund ist der, dass wenn der eine aus Versehen nicht mag zugreifen, dass er vom anderen gehalten ist und nicht stürzt. Die Sache ist nur die, wenn der eine von diesen zwei Künstlern nie zugreift, dann wird es kein grosses Kunststück geben. Dann wird nämlich derjenige, der ihn hebt, ihn nie loslassen, weil er nicht darauf gehen kann, dass der andere dann wieder zufasst, wenn er den Looping gemacht hat. Und genau so ist es im Christenleben. Du kannst gläubig sein und an Jesus hängen und er hebt dich, ohne dass du wirklich zugreifst, ohne dass du dich wirklich anstrengst. Du kannst das. Aber das Kunstwerk, das sieht recht langweilig aus. Das wird nämlich nur hin und her pendeln. Du wirst zwar das Kunstwerk machen, Jesus wird mit dir ein bisschen durch die Luft fliegen, aber wird dich nie zum Salto motivieren, weil er nicht weiss, ob du wieder wirst zufassen wirst, wenn du zurückkommst. Darum behält dich Jesus einfach fest. Aber der Paulus sagt, das ist nicht das Kunststück vom Christentum. Und das ist da wird niemand die Zirkusvorstellung gehen, wenn es so einen Christ gibt. Dein Ziel ist, das zu ergreifen, weil du schon von Jesus ergriffen bist. Dein Ziel ist, dein Heil in dein Leben zu bringen. Und ich sage es ganz krass, an deinem Verhalten sieht man, ob du Christ bist. An deinem Verhalten und ob du dich veränderst, sieht man, ob du von Jesus ergriffen bist. Und der Paulus sagt, daran bemühe ich mich nicht, darum kämpfe ich. Und darum sagt er im Vers 15, denkt jeden Tag daran. Insgesamt 7 Mal im Neuen Testament sagt der Paulus, denkt an das eine, denkt an das grosse Ziel. Da im Vers 15 sagt er, denkt an das Ziel. Weil dann, wenn ihr fest daran denkt, jeden Morgen, jeden Tag, jeden Moment, wo ihr Leute begegnet, dann wird es Einheit geben. Dann werdet ihr lernen, einander anzunehmen. dann werdet ihr lernen, gegen euch selber zu boxen, statt einem anderen zumindest in Gedanken die Faust ins Gesicht zu geben. Dann werdet ihr lernen, was es heisst, Einheit zu haben. Schau, wenn eine Fußballmannschaft nur etwas will, nämlich Goal schiessen, dann werden sie Goal schiessen. Wenn sie statt Essen auf dem Fußballplatz stehen und der eine denkt darüber nach, oh, ich freue mich, dass ich dann nach dem Match eine Zigarette rauche, der andere denkt schon, oh, habe ich alles gepackt, für nachher dann auf Mallorca zu fliegen. Der nächste nur Zeit darum verwendet, den Kollegen, der auf der Tribüne Platz genommen hat, zu winken, dann werden sie kein einziges Goal schiessen. Es werden kein Goal passieren, außer das eigene Tor und gegnerische Tor. Darum sagt der Paulus, denkt alle an das eine. Denkt daran, dass wir mal einen auferstandenen Leib haben werden. Und lebt schon jetzt danach. Und dann sagt der Paulus, das ist ein reifer Christ. Vers 15 sagt er, so viel jetzt vollkommen sind von euch, die lasst uns so denken. Paulus sagt, ein reifer Christ denkt immer an die Auferstehung und will danach leben. Und will sich immer selber boxen. Ein unreifer Christ, die gibt es auch. Aber das sind die, die einfach an Jesus hängen und hoffen, dass sie dann mal gerettet werden. Und aus dem zweiten Grund sagt Paulus noch, denkt an das Ziel. Denkt immer daran. Und zwar sagt er, wir alle sind unterschiedlich. Darum denkt an das eine grosse Ziel. Der eine mag es geordnet und trocken, der andere mag es locker vom Hocker. Der eine ist eher der theoretische und braucht so ein komplexes theologisches Bild. Und der andere ist eher der pragmatische und braucht so ein Trapezbild. Die einen finden es unabbracht, wenn in der Predigt irgendwie eine Literatur oder ein Film eingespeist wird, der nichts mit dem Christentum zu tun hat. Und die anderen wollen mega viel Geschichten in der Predigt. Und möglichst nur Geschichten, möglichst keine Theologie. Die einen, die betonen die Endzeit, andere betonen den Sündenfall, andere finden, oh, es hat zu wenig Heiligen Geist immer in den Predigten. Die anderen denken, nein, wir müssen uns vor allem anstrengen. Die Letzten denken, wir müssen vor allem viel beten, wir müssen wieder beten lernen. Wir müssen alle zusammen ins Gemeindegebet kommen. Wir sind alle unterschiedlich. Und Paulus sagt, wenn du das eine Ziel vor Augen behaltest, die Auferstehung von den Toten, dann wirst du grosszügig dafür, dass jetzt der mehr vom Heiligen Geist will, der will mehr Lobpreis, der will eher, dass man ihm immer fragt, geht es dir gut, kann ich dir helfen? Dann wirst du grosszügig. Der Paulus sagt es so, wenn ihr lernt, wenn ihr irgendein Stück anders denkt, dann wird Gott euch das schon noch offenbaren. Vers 15. Also, nimm das für dich. Wenn du hier in der Kirche Leute kennst, die ein bisschen anders denken als du, dann denk einfach wie der Paulus, okay, der denkt immer ein Stück anders als ich. Aber Gott wird das ihm dann schon auch noch offenbaren. Das macht grosszügig. Das macht grosszügig. Sagen, hey, ich lasse anders stehen, auch wenn er einen anderen Schwerpunkt wählt. Und wahrscheinlich tut er zu Recht einen anderen Schwerpunkt wählen, den ich vergesse. Zum Schluss gibt Paulus zwei Tipps, wie wir zu dem kommen, dass wir danach streben, dass wir die Einheit ergreifen können. Und ich möchte die zwei Punkte noch bringen. Und zwar die zwei Punkte lauten, du musst deine Vergangenheit ins rechte Licht drücken und du musst deine Zukunft ins rechte Licht drücken. Im Vers 13 sagt Paulus, ich vergesse, was hinter mir ist, also meine Vergangenheit vergesse ich, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das Erste, du musst dich frei machen von deiner Vergangenheit. Du kannst in deiner Vergangenheit kleben bleiben. Du kannst immer sagen, ich bin von meinen Eltern verletzt worden. Und ich trage bis heute Narben seelische von meinen Eltern, was sie mir angetan haben in der Erziehung. Du kannst kleben bleiben in deiner Vergangenheit. Der Paulus sagt nicht, schau nie zurück, was an dir passiert ist. Was er sagt, ist Folgendes. Schau nur zurück in deine Vergangenheit, damit, aus einem einzigen Grund, damit du vorwärts kommst. Schau zurück auf deine Verletzungen, aber nicht, um drinnen zu baden, sondern um sie zu bereinigen und vorwärts zu schauen. Du musst die Vergangenheit in die Ordnung bringen. Wenn du Verletzungen in dir trägst, wenn du jemanden einfach einen Double findest, wenn du mit etwas Mühe hast aus deiner Geschichte und nicht Frieden dabei findest, dann schaff zuerst daran. Such seelsorgerlich, such therapeutische Hilfe. Gang es an. Ich mache dir Mut, wenn du mit dem Thema Vergebung noch nicht an den Schlusspunkt bist gekommen oder an das Komma. Dann lass noch mal die Predigt vor 2 Wochen, wo es um das Thema Vergebung gegangen ist. Bereinige deine Vergangenheit. Du kannst in deinen Verletzungen kleben bleiben. Jetzt, du kannst auch in deinen Erfolg kleben bleiben. Von deiner Vergangenheit. Du kannst denken, oh, in einer anderen Kirche hat man das immer so gemacht. Oder früher, noch bei dem und dem Pastor, hat man es so gemacht. Oder früher hat man hier gebetet im Gottesdienst. Wie hat das und das früher so gemacht? Du kannst auf deinen Erfolg oder auf das, was erfolgreich war in der Vergangenheit, kannst du dich darauf verklemmen. Und es macht dich unfrei für die Zukunft. Du kannst immer sagen, früher hat man es so gemacht. Und du bist immer hässig im Blick auf die Zukunft. Du wirst es immer anders haben. Und jetzt, der Paulus sagt, mach dich frei. Vergiss, was du hinten ist. Das ist der einzige Grund, dass du vorwärts schauen kannst. Wenn du in deinen Erfolg klebst oder in deinen Verletzungen klebst, was machst du? Du setzt Jesus an zweiter Stelle und selber gehst verloren. Darum sagt der Paulus, vergiss, was hinter dir ist. Und streck dich aus nach vorne, schau nach vorne und sag, ich will jetzt vorwärts schauen, ich will schon so leben, wie es mal wird sein. Ich setze alles da dran. Und der Paulus, der hat das gemacht, der hat sogar einmal gesagt, hey, Jesus ist mein Leben. Alles an mir soll Jesus gleichen. Wenn ich manchmal so an mich schaue, dann sieht das folgendes aus, dass ich denke, wow, diese Aufgabe ist mir zu gross. Oder, ach Mann, das will ich jetzt nicht angehen. Oder, ich bin es leid, mich immer anzustrengen und mich immer zu benehmen und immer mehr zu wachsen im Glauben. Ich will endlich mal Pause haben. Das ist der lähmendste Faktor, wenn du einfach sagst, okay, ich hänge ein bisschen an Jesus und mache nichts mehr. Das ist der lähmendste Faktor und der Faktor, der am meisten Unfrieden macht in einer Kirche. Es gibt ein mega schönes Zitat. Und zwar für den Ausspruch, ja, das geht doch nicht. Ah, wir haben doch, es gibt keine Chance. Nein, das müssen wir nicht mehr versuchen mit der Kirche. Es hat keinen Sinn, wir schaffen es nicht. Das schafft man nicht. Das Zitat heisst, alle sagen, das geht nicht. Und dann ist irgendeiner gekommen, der hat das nicht gewusst und hat es geschafft. Leb nach vorne. Leb nicht daran, ah, das geht eh nicht, sondern denk, ich jage danach, ich strebe davon. Und ich möchte zum Schluss ein Beispiel bringen von einem Mann, der das gemacht hat. Es war ein Christ, der Eric Little, der hat 1923 das 440-Yard-Rennen gewonnen in England. Das war so die frühere Version des 400-Meter-Sprint. Er ist in der ersten Kurve vom Rennen über seinen Mitläufer gestürchelt, über seine Füße. Und als er wieder auf den Beinen war, war der hinterste Mann von seinen Mitläufern schon 27 Meter voraus. Und der Eric ist aufgestanden und hat eins gedacht. Ich renne jetzt so, als wäre ich schon der Sieger. Ich renne jetzt schon, als wäre ich der Sieger. Und er ist hinten angerannt. 3 Meter vor dem Ziel hat er seinen Mitläufer, über dem seine Füße gestöchelt ist, wo der führend war, überholt und ist als Sieger ins Ziel gegangen. Ein Jahr später hat er in Paris olympisch Gold gewonnen, obwohl er nicht auf seiner Lieblingsdisziplin gesprungen ist, auf die, wo er trainiert war. Der Mann hat gesagt, ich lebe für etwas, ich lebe für ein Ziel. Und das Ziel hat bedeutet, obwohl er 2 olympische Goldmedaillen gewonnen hat, dass er missionarisch wurde. Ich möchte die Szene zeigen und etwas fasziniert mich, er hatte einen Coach gehabt. Der Coach hat an ihn geglaubt. Und als der Eric gestürzt ist und am Boden sitzt, dann sieht man den Coach, wenn er neben der Ziellinie steht und sagt, steh auf, Junge, steh auf, steh auf. Und der Junge ist aufgestanden und ist gerannt wie ein Weltmeister. Und ich möchte das zeigen und dann noch kurz nochmal das zusammenfassen.
Gentlemen, auf die Plätze. Fertig.
Steh auf, Junge. Steh auf. Steh auf.
Das schafft er nicht. Wundern ohne dich.
Ob das ja nicht so schnell dürfte, das hat geschickt.
Du lebst in mir. Du bist klug. Du bist klug. Ich will den Lauf mit dir vollenden. Und mein Leben dir verschenken. Tag und Nacht brennt in mir eine Leidenschaft.
Eric Little hat ein Ziel gehabt, schon jetzt so zu springen, als wäre ich im Ziel, als wäre ich der Führende. Genau das Gleiche sagt der Paulus, lebe schon jetzt, als ob du den Auferstandenen lieb hast. Lebe schon jetzt voll da dafür. Weißt du, es spielt keine Rolle, wenn du komisch rennst. Es spielt keine Rolle, wenn dir Patzer passieren und du umkehrst. Aber es spielt eine Rolle, ob du wieder aufstehst. Und du hast jemanden, der dir zuruft, steh auf, steh auf, steh um alles in der Welt wieder auf und lauf wieder vorwärts mit Jesus. Mach wieder ein Kunststück mit Jesus. Weißt du, wer der ist, der dir das immer wieder sagt? Es ist der Heilige Geist, der dir sagt, steh auf. Hey, ich gebe dir Kraft dazu, so zu leben. Der Eric Little, der ist der hässlichste Olympia-Goldmedaillensieger genannt worden, den sie gegeben hat. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn er gerannt ist in Paris, wo er seine Goldmedaille gewonnen hat, von Anfang bis Schluss hat er den Kopf im Nacken gehabt. Er hat mit den Händen anti-aerodynamisch in der Luft rumgefuchtelt. Und er hat viel zu grosse Schritte gemacht. Rein sporttheoretisch gesehen hat er nicht gewinnen. Er ist völlig falsch gesprungen. Aber weißt du was? Er hat das Ziel gehabt und hat gesagt, ach, mag es noch so hässlich aussehen? Ich renne für das. Ich lebe für das. Das ist das Christenleben. Ich lebe für das Ziel, dass ich eines von den Toten verstehe. Und wenn es nicht so glorreich aussieht, ich lebe um alles in der Welt für das. Steh auf. Lebe schon jetzt für das grosse Ziel. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du selber das vorgemacht hast. Du hast für ein Ziel gelebt. Du hast auf eine Karte gesetzt. Das hat bedeutet, dass Jesus in die Welt ist gekommen. Dass Jesus ein Ziel vor Augen gehabt hat. Er hat sein Leben gegeben für die Rettung der anderen. Er wollte Einheit stiften. Und das ist Ostern. Und Jesus Christus, ich bitte dir, dass du uns Kraft vom Heiligen Geist gibst. Wo es Mut macht, steh auf, bleib nicht kleben in deiner Vergangenheit, in deinen Erfolg, in deinen Misserfolgen, in deinen Verletzungen. Steh auf und lebe schon jetzt, schau nach vorne, jag nach vorne. Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich, dass wir die Kraft von dir dürfen empfangen, immer mehr so zu leben, als wären wir schon Mitglieder von dieser auferstandenen zukünftigen Welt. Auf dass du, Jesus Christus, in unserem Leben verherrlicht wirst. Auf dass du, Jesus, gross wirst. Dass alle sehen, an wer und an was wir glauben. Amen.